Waschen kommt auch noch, sehr gut, da freuen sich eure Eltern, dass das noch kommt. Also, es gibt Länder, da macht man nicht einfach den Wasserhahn auf und nimmt sich die Menge Wasser raus, die man braucht, sondern manchmal gibt es auch Länder, da muss man halt zu einem Brunnen laufen und das Wasser holen. Und das kann eine ganz beschwerliche Sache sein. Deswegen ist es in vielen Ländern so, dass man halt ein Gestell hat, was man sich so auf das Kreuz legen kann, wo auf beiden Seiten dann vielleicht Eimer oder irgendwelche Gefäße oder Schüsseln sozusagen runterhängen. Ne? Ihr nickt alle, könnt euch vorstellen, was ich meine. Und die Geschichte, von der ich euch erzählen möchte, handelt von einer alten Frau, die halt jeden Morgen zu dem Brunnen gegangen ist, um Wasser zu holen, genau mit so einem Gestell. Die hatte so eine starke Bambusstange und an beiden Seiten, da hingen Schüsseln, die ihr Sohn ganz früher mal getöpfert hat. Deswegen mochte sie die auch besonders gerne. Aber die eine Schüssel, die hatte halt einen Sprung und die war halt nicht ganz dicht, aber wegwerfen wollte sie nicht. Dazu hatte sie die halt viel zu gerne. Und dann ist sie halt mit ihrem Gestell jeden Morgen zum Brunnen gegangen, hat beide Schüsseln voll gemacht. Und der Weg, der war ziemlich weit und wenn sie zu Hause angekommen ist, da war halt die eine Schüssel noch ganz voll und die andere, die war nur noch halb voll. Da war das Wasser dann so durch diesen Sprung in der Schüssel durchgesickert. Und wenn Schüsseln denken könnten, dann wäre das vielleicht so, dass die eine sagt, oh, ich bin so stolz, dass ich so perfekt bin, halt, dass ich das Wasser ganz nach Hause bringe. Und die andere denkt, ich kann das gar nicht schaffen, wofür ich eigentlich gemacht bin. Ich verliere hier immer die Hälfte und das macht mich so unglücklich. Und so ging das über eine ganze Zeit und irgendwann hat dann die Schüssel mit dem Sprung zu der alten Frau gesagt, ich bin so unglücklich, dass ich dir nicht so helfen kann, so wie ich eigentlich gemacht bin. Und da hat die alte Frau nur ganz gütig gelacht und hat gesagt, das ist mir schon aufgefallen. Aber ist dir auch aufgefallen, dass auf dem Weg, wo wir gehen, auf der Seite der perfekten Schüssel, das ziemlich staubig aussieht und auf deiner Seite ganz viele schöne Blumen wachsen? Nee, das ist mir noch nicht aufgefallen. Und die alte Frau sagt, mir war dein Fehler schon bewusst und deswegen habe ich Blumensamen gekauft und den mal halt auf deiner Wegseite ausgestreut. Und so hast du jeden Tag dafür gesorgt, dass die Blumen gegossen wurden und ich konnte alle paar Wochen die halt pflücken und hier auf dem Wohnzimmertisch stellen. Und so viel Schönheit hätte es gar nicht gegeben, wenn du nicht deine Macke hättest. Und vielleicht ist das ja mit euch auch so, weil der liebe Gott guckt euch so an wie diese alte Frau. Vielleicht habt ihr irgendwie eine Macke oder seid mal irgendwie unzufrieden mit irgendwas, was halt nicht so klappt, wie ihr euch das vorstellt. Ich denke, der liebe Gott, der überlegt sich schon, was er daraus macht. Und das Beste, was ihr machen könnt, lasst euch einfach dadurch überraschen, was dabei rauskommt, ob das schöne Blumen sind oder irgendwas anderes. Das war die Kindergeschichte. Vielen Dank, dass ihr nach vorne gekommen seid.
Vollkommenheit und Kompromisse. So heißt unser Thema heute. Da war eine Menge drin, was ich als Grundlage des Glaubens ansehe. Vor ein paar Monaten habe ich dann angefangen, mal herumzufragen, ob es weitere Themen gibt, die sich jemand wünscht. So nach dem Motto, ja, da würde ich gerne mal eine Predigt darüber hören. Und da ist schon einiges zusammengekommen. Ich habe Themen genannt bekommen wie Loslassen. Ein Thema heißt Grenzenlos. Und eben dieses Vollkommenheit und Kompromisse. Das wurde mir als erstes genannt und deswegen wollen wir heute darüber sprechen. Finde ich gut zu verstehen? Es klingt ein bisschen dumpf. Okay, ich bin noch ein bisschen irritiert. Vollkommenheit und Kompromisse. ein Wortpaar, das Spannungen aufweist. Aber schauen wir uns zunächst die Einzelteile an. Vollkommenheit, was bedeutet das überhaupt? Dieser Begriff begegnet uns im Alltag in Themen wie vollkommenes Glück, vollkommene Schönheit, aber auch in vollkommener Unsinn. Huch, vollkommener Unsinn? Irgendwie sind das zwei Worte, die aus meiner Sicht wie ein Paradox klingen und irgendwie gar nicht zusammenzupassen scheinen. Das, was viele Menschen als vollkommenes Glück ansehen, können wir in diesen Tagen vermehrt beobachten. Wenn ein kleines Stück rundes Leder einen bestimmten Kreidestrich auf einer Wiese passiert, bedeutet das für viele vollkommenes Glück. Sie jubeln, schreien, hüpfen, sie rufen ihre Freude heraus und umarmen Leute, die sie vielleicht noch gar nicht gekannt haben. Versteht mich richtig, ich gucke auch gerne Fußball. Ich jubel auch und freue mich. Vielleicht hüpfe ich sogar und umarme jemanden. Aber wenn ein Tor beim Fußball schon vollkommenes Glück bedeutet, wie nenne ich denn das, wenn Jesus einmal wiederkommt und uns zu sich nimmt? Dieser Moment wird an Vollkommenheit nicht zu überbieten sein. Vollkommene Schönheit, das ist wohl für jeden etwas anderes. Und hier gerate ich in Versuchung, Gesellschaftskritik zu üben, denn mit dem Trend der vermeintlichen Schönheit mit einer Menge Geld nachzuhelfen, also sich operativ Körperteile vergrößern, verkleinern oder was auch immer zu lassen, kann ich ziemlich wenig anfangen. Ich finde es erschreckend zu sehen, wie wichtig das für viele ist, wie viele glauben, ihr Selbstbewusstsein daraus beziehen zu müssen und wie dadurch Prioritäten verrutschen. Dazu fällt mir eine Geschichte ein, die das ganz gut veranschaulicht, wie ich darüber denke. Sie heißt Das vollkommene Herz. Eines Tages stellte sich ein junger Mann in die Mitte des Dorfplatzes und erklärte, dass er das schönste Herz im ganzen Tal hätte. Eine große Menschenmenge versammelte sich und alle bewunderten sein Herz. Denn es sah wirklich vollkommen aus. Es gab keinen Fleck und auch keinen Fehler in ihm. Nicht eine Schramme war daran und nicht die kleinste Delle. Ja, alle stimmten zu, dass dies wirklich das vollkommenste Herz sei, das sie je gesehen hätten. Der junge Mann war sehr stolz und prahlte noch lauter über sein schönes Herz. Plötzlich tauchte ein alter Mann aus der Menge hervor und sagte, »Nun, dein Herz ist ja noch nicht mal annähernd so schön wie meins.« Die Menschenmenge und der junge Mann blickten auf das Herz des alten Mannes. Es schlug kräftig, doch es war voller Narben. Es hatte Stellen, wo Stücke herausgebrochen und durch andere ersetzt worden waren. Aber sie passten nicht richtig und deswegen gab es viele raue Kanten. Genau gesagt, an einigen Stellen waren sogar tiefe Furchen, wo ganze Teile fehlten. Die Leute starrten ihn verwundert an. Wie kann er behaupten, dass sein Herz schöner sei, dachten sie. Der junge Mann schaute auf des alten Mannes Herz, sah dessen Zustand und lachte. Du musst scherzen, sagte er, dein Herz mit meinem zu vergleichen. Meines ist perfekt und deines ist ein Durcheinander aus Narben und Tränen. Ja, sagte der alte Mann, dein Herz sieht perfekt aus, aber ich würde es niemals mit dir tauschen wollen. Weißt du, jede Narbe steht für einen Menschen, dem ich meine Liebe gegeben habe. Ich reiße ein Stück meines Herzens heraus und reiche es ihm. Oft geben sie mir ein Stück ihres Herzens, das in die leere Stelle meines Herzens passt. Aber weil die Stücke nicht genau sind, habe ich dort raue Kanten, die ich sehr schätze, denn sie erinnern mich an die Liebe, die wir einst geteilt haben. Manchmal, so fuhr er fort, manchmal habe ich auch ein Stück meines Herzens gegeben, ohne dass mir der andere ein Stück von seinem gegeben hat. Das sind die leeren Furchen. Liebe zu geben heißt manchmal auch, ein Risiko einzugehen. Diese Lücken schmerzen, doch sie bleiben offen und auch sie erinnern mich an die Liebe, die ich für diesen Menschen empfinde. Und ich hoffe, dass sie eines Tages zurückkehren und den Platz ausfüllen werden. Erkennst du jetzt, worin die wahre Schönheit meines Herzens besteht? Der junge Mann stand schweigend da und Tränen rannen über seine Wangen. Er ging auf den alten Mann zu, griff nach seinem perfekten, jungen und schönen Herzen und riss ein Stück heraus. Mit zitternden Händen bot er es dem Alten an. Der alte Mann nahm es und setzte es in sein Herz. Dann nahm er ein Stück seines alten, vernarbten Herzens und füllte damit die Wunde im Herz des jungen Mannes. Es passte nicht ganz genau. So blieben einige raue Kanten. Der junge Mann sah sein Herz an, das nun nicht mehr perfekt war, aber schöner als je zuvor. Denn er spürte die Liebe des alten Mannes in sein Herz fließen. Sie umarmten sich und gingen weg, Seite an Seite. Ja, Narben auf dem Körper bedeuten, dass man gelebt hat. Und Narben im Herzen bedeutet, dass man geliebt hat. Vollkommenheit hat also etwas mit Liebe zu tun. Das halten wir schon mal fest. Laut Wikipedia, also einem Lexikon, das man im Internet finden kann, bedeutet Vollkommenheit zum einen dies: ein Zustand, der sich nicht mehr verbessern lässt. Können wir den erreichen? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Das lasse ich mal noch einen Moment offen. In Wikipedia steht weiter, dass Vollkommenheit auch im Sinne von zum Vollen kommen eingesetzt werden kann. Und das finde ich spannend. Hast du dich schon mal gefragt, warum Jesus das Gebet, das er seine Jünger lehrte, Vater unser genannt hat und nicht mein Vater? Natürlich sieht Gott jeden Einzelnen von uns und jeder Einzelne ist auch sein geliebtes Kind. Noch wichtiger ist aber das, dass er uns als Teil seiner Familie ansieht. Eltern wünschen sich doch auch eine gute Beziehung zu ihrem Kind und ebenso, dass auch die Kinder untereinander eine gute Beziehung haben. Und so ist das auch bei Gott. Gottes Familie ist die weltweite Gemeinde und wir als Ortsgemeinde sind ein Teil davon. Hier kommen wir zum Vollen, indem wir immer mehr werden, immer mehr, die sich anschließen. Gott möchte, dass jeder Mensch zu seiner Familie gehört. Hier kommen wir also zum Vollen, indem wir uns gegenseitig annehmen, zueinander stehen und eins miteinander werden, auch wenn nicht alles perfekt ist. Die Gemeinde ist ein so wunderbarer Organismus, dass man sie gar nicht so einfach darstellen kann. Wenn man sie in einem Bild fassen wollte, dann braucht man schon eine ganze Anzahl verschiedener Bilder, um darzustellen, was Gemeinde ist, weil ein Bild allein eben nicht ausreicht. Und aus diesem Grund ist es auch so im Neuen Testament, dass da eine ganze Anzahl verschiedener Bilder für Gemeinde beschrieben werden, wo jedes einzelne Bild ganz besondere Aspekte beleuchtet. Jetzt könnt ihr mir ein bisschen helfen. Nennt mir doch mal solche Bilder von Gemeinde. Das ist keine rhetorische Frage. Welche Bilder von Gemeinde kennt ihr aus dem Neuen Testament? Einfach sagen. Also Leib und Glieder, vielen Dank. Da geht es um die Verschiedenartigkeit der Glieder und zeigt, dass eine Gemeinde etwas Lebendiges ist. Was noch?
Das Schiff, das sich Gemeinde nennt.
Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, ja, die Schiff auf dem Off. Vielen Dank. Die Braut Jesu, da geht es also um Liebe und die Verbundenheit mit dem Bräutigam. Habt ihr noch was? Weinstock und Reben, also auch wieder eine enge Verbundenheit, die Frucht bringt. Ein Herz und eine Seele, auch wieder Liebe, Verbundenheit. Noch mehr? Ihr seht, es gibt viele. Es gibt noch das Haus Gottes, also Gott wohnt in seiner Gemeinde und es muss daran gebaut werden. Und die Herde und der Hirte ist auch ein oft benutztes Bild. Es beschreibt die Abhängigkeit der Herde von dem Hirten und auch die Versorgung und die Fürsorge. Ja, und das Schiff, das sich Gemeinde nennt, das möchte ich gerne übernehmen. Und zwar gleicht die Gemeinde im Idealfall sogar einem Segelschulschiff. Das gab es zu biblischer Zeit noch nicht, ein Segelschulschiff, aber heute. Und das Erstaunliche ist, dass immer noch, obwohl viele Schiffe ganz anders angetrieben werden, dieser Schiffstyp verwendet wird, um darauf auszubilden. Warum ist das wohl so? Weil man da am meisten lernt. Man muss auf den Wind achten, man muss wissen, wie man sich daran ausrichtet, wie man ein Segel setzt, und zwar richtig, denn wenn man das falsch macht, droht man sogar umzukippen. Und es ist auch wichtig, dass viele mithelfen und an einem Strang ziehen. Denn so ein Segel auf so einem Segelschulschiff, das kriegt man einfach nicht alleine gesetzt. Da müssen sich alle einig sein, alle an der Arbeit beteiligt sein und an einem Tau ziehen, damit diese Aufgabe geschafft werden kann. Viele Gemeinden gleichen heute leider nicht mehr so einem Segelschulschiff. Da sitzen ganz viele, die wollen nicht mehr lernen, die lassen sich lieber bedienen. Die sitzen da wie in einem Ausflugsdampfer. Dabei hat Gott jedem besondere Gaben gegeben, die für die Gemeinde gebraucht werden. Jeder ist gefragt. Gaben sind Aufgaben. Wir hatten eben auch das Bild des Leibes Christi. Und das ist definitiv ein biblisches Bild, was wir im Korintherbrief finden oder auch im Kolosserbrief. Leib Christi heißt, wir sind der Leib und er ist das Haupt. Das bedeutet, dass Jesus immer noch sichtbar ist in dieser Welt. Zwar nicht mehr in dieser menschlichen Gestalt wie damals, aber in der Gestalt seiner Gemeinde. Und darüber nachzudenken, ist atemberaubend. Woran kann man denn Jesus heute erkennen? Wo kann man den Auferstandenen finden? Er ist in den Himmel aufgefahren, aber er hat seinen Geist gesandt in seine Gemeinde und dort ist Jesus zu finden. Wenn ich mal in andere Gemeinden gehe, dann treffe ich auf Menschen, die mir freundlich begegnen, die sich für mich interessieren und das, obwohl sie mich gar nicht kennen. Und die strahlen eine Freundlichkeit, eine Liebe aus. Da spüre ich also etwas von Jesus. Da begegnet mir Jesus. Und wenn ich hier in unsere Gemeinde komme und mir bewusst mache, was ich da sehe, dann bin ich überwältigt von der Liebe Gottes. Da sehe ich Generationen, Ältere und Jüngere, die freundlich miteinander umgehen, die sich umarmen, die sich gegenseitig was erzählen und die Interesse aneinander haben. Gerade denke ich da an Gero und Maria Rotärmel zum Beispiel, die viele Jahrzehnte auseinander liegen, aber sie kommen hier zusammen, erzählen sich was aus ihrem Alltag und freuen sich darüber. Und viele andere mehr. Oder am letzten Sonntag beim Gemeindeausflug, da spielen wir miteinander, unterhalten uns. Beim Fußball war der jüngste Mitspieler und der älteste, die beiden waren mehr als 4 Jahrzehnte auseinander und trotzdem geben sich gegenseitig den Ball ab und freuen sich, wenn etwas gelingt. Ich finde das einfach herrlich. Sabbat ist zum Beispiel definitiv der Tag, wo ich die meisten Umarmungen bekomme. Vielleicht geht es dir ja genauso. Und wenn man das nicht kennt, dann fragt man sich wohl, wenn man hier reinkommt, boah, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los? Wieso ist das hier so? Das muss an Jesus liegen. Die sind hier mit Jesus verbunden. Die haben Interesse aneinander. Die teilen etwas miteinander. Die sind füreinander. Und die hören einander zu. Wenn da einer ein Problem hat, dann ist er damit nicht alleine. Und wenn einer was Schönes zu erzählen hat, dann freuen sich alle mit. Sowas erleben wir ganz besonders, wenn wir in der ersten Stunde lebendige Gemeinde haben und genau das miteinander austauschen. Heute ist es leider ausgefallen und vorhin hat mich Rebecca angesprochen und sagte, haben heute lebendige Gemeinde, ich habe etwas zu erzählen. Und jetzt ist die Gelegenheit, wenn du magst, komm nach vorne und erzähl uns, was du erlebt hast.
Ja, ich nehme mal das. Also ich hatte letzte Woche eine sehr tolle Erfahrung. Ich hatte zu Gott gebetet, dass er mir doch einen Menschen schenkt, den er mit seinem Heiligen Geist schon vorbereitet hat und mit dem ich über Gott reden kann. Und wenn ich gerade nicht studiere, dann arbeite ich und ich fahre dann ungefähr so eine Stunde mit der Bahn. Und dann lese ich meistens die Bibel in der Bahn. So, und das habe ich dann wieder gemacht. Und ja, dann saß ich da, habe gelesen. Und kurz bevor ich aussteigen sollte, hat mich dann ein junger Mann, der neben mir saß, hat mich dann so angeguckt und gefragt, liest du da die Bibel? Der ganze Waggon hat mich angeguckt natürlich. Ich so, ja, ich lese die Bibel. Und dann meinte er, ja, was studierst du denn, dass du das jetzt liest? Und ich so, ja, also ich studiere auch Religionswissenschaften, aber ich lese das, weil ich daran glaube. Und er so, echt? Oh, das finde ich so interessant. Weißt du, ich beschäftige mich schon so lange mit den drei Weltreligionen und ich glaube, dass jeder Mensch auf der Suche nach Gott ist. Und was passiert denn nach dem Tod eigentlich und wen betest du an? Ich meine, diese Dreieinigkeit, das verstehe ich nicht ganz. Und ich habe ihm versucht, alles zu beantworten, hatte so viele Fragen. Er musste dann auch da raus, wo ich raus musste, also haben wir noch weiter geredet. Und er so, ja, stimmt es, dass in der Bibel steht, dass man kein Schweinefleisch essen soll? Ich so, ja, das stimmt, das steht da und ich esse auch kein Schweinefleisch. So, echt, du isst kein Schweinefleisch? Ich so, nein. Und er so, ja, was ist mit Alkohol? Ich so, nein, das trinke ich auch nicht. Und er so, oh, das ist voll interessant, weißt du, du bist die erste Christin, die mir so konkrete Antworten gibt. Du scheinst ja so viel Wissen zu haben. Heutzutage haben die Christen oberflächliches Wissen und ich weiß gar nicht, warum sie in die Gemeinde gehen und in die Kirchen. Ich so, ja, ich weiß nicht, also ich lese halt immer die Bibel und ich bin überzeugt, dass Gott lebt und übrigens, ich habe auch dafür gebetet, dass mich jemand anspricht und das hast du jetzt gerade getan. Und er so, echt? Und dann hatte ich dann Schritte zu Jesus noch mit, habe ihm eins geschenkt. So, ja, da kannst du halt nachlesen, wie man betet und wie man eine Beziehung zu Gott aufbauen kann. So, das ist so interessant, hat er dann gesagt. Und dann meinte er, ja, kriege ich vielleicht noch deine E-Mail-Adresse? Keine Sorge, ich will auch nichts von dir. Ich will einfach nur mehr Informationen darüber, weil ich einfach auf der Suche bin und weil mich das so interessiert. Ich so, ja klar, können wir machen. Und dann habe ich dem vor ein paar Tagen auch schon eine E-Mail gekriegt und er würde sich gerne mit mir treffen und mehr über Prophetie erfahren, mehr über die 7-Tags-Adventisten, er hat davon ja noch nie was gehört. Und ja, morgen treffe ich mich mit ihm und ich hoffe, dass ihr vielleicht dafür beten könnt, dass der Heilige Geist da wirken kann und ja, dass er doch zu Gott finden möge. Amen.
Ja, vielen Dank, Rebecca. Da seht ihr, was uns entgeht, wenn wir lebendige Gemeinde einfach ausfallen lassen. Ich finde es einfach nur schön, wenn wir uns das gegenseitig erzählen und damit ja, die Wirkung von Gott vergrößern. Natürlich ist aber nicht alles perfekt in einer Gemeinde. Da ist noch vieles reichlich unvollkommen. So ist das doch immer, wenn Menschen zusammen sind. Es gibt nicht die perfekte Gemeinde. Noch nicht. In jeder Gemeinde kommen auch Kränkungen vor. Es gibt mal Streit oder andere Unstimmigkeiten, die schwer nachvollziehbar sind und auch schwer mit Christsein in Einklang zu bringen sind. Wer das beobachtet und sehr kritisch damit umgeht, der stößt sich daran, der gerät schnell in Zweifel, weil es da auch so weltlich zugeht. Aber dennoch ist da etwas ganz Besonderes. Lasst uns diese Verantwortung doch noch viel deutlicher wahrnehmen. In Matthäus 5, Vers 48 steht, ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das schaffen wir nur gemeinsam. Warum gibt sich Jesus so unterschiedlich zu erkennen? Weil er sich mit seiner Gemeinde eins gemacht hat und es viele Ortsgemeinden gibt. Und weil Jesus durch uns in diese Welt hineinwirken will und sich ganz individuell Menschen zu erkennen geben will. Vielleicht gehörst du ja auch zu denen, die, und das ist durchaus legitim, sich mal eine ganz besondere Begegnung mit Gott wünschen. So was ganz Außergewöhnliches, so eine Stimme, die zu dir spricht, eine ganz deutliche Vision, die nur einen Ursprung haben kann oder eine Gebetserfahrung, die alles übertrifft, was du bisher mit deinem Gott erlebt hast. Nun, diesen Wunsch darfst du gerne haben. Das ist völlig okay und es kann auch gut sein, dass Gott dir so eine Erfahrung schenkt und dir diesen Wunsch erfüllt. Es kann aber auch gut sein, dass das Gott nicht tut, weil es nicht das Wichtigste ist, was wir wirklich brauchen. Aber fest steht, er möchte dir begegnen, auch und gerade durch den Bruder und die Schwester in deiner Gemeinde. Und das tut er wahrscheinlich viel häufiger, als du das überhaupt mitbekommst. Das Interessante ist doch, dass wir alle, die wir an Jesus glauben, eine Erkenntnis haben von ihm, aber die ist nicht identisch von dem einen zum anderen. Der Kern ist natürlich derselbe, aber darüber hinaus, was da im Mittelpunkt deiner Betrachtung steht, ob es Jesu Freundlichkeit ist oder seine Heiligkeit, sein Eifer, seine Gerechtigkeit oder ob du dich mehr von seiner Sanftheit ansprechen lässt, seiner Dienstbereitschaft oder seiner Leistungsfähigkeit, seiner Beharrlichkeit, seine Widerstandskraft, seine Demut. Die ganzen Eigenschaften Jesu und noch viele mehr, davon hat jeder von uns eine andere Mischung, ein anderes Paket bekommen. Und das hat Gott extra so gemacht, weil das bedeutet, dass wir einander brauchen. Wenn du mehr von Jesus kennenlernen möchtest, dann gibt es einen wunderbaren Weg dafür. Lerne deine Schwester und deinen Bruder besser kennen. Frag doch mal, Was hast du mit Jesus zuletzt erlebt? Was begeistert dich an ihm? Warum folgst du ihm nach? Wann hat er zuletzt zu dir gesprochen? Auf welche Weise? Welche Gaben hast du von ihm bekommen für diese Gemeinde? Was begeistert dich an deiner Gemeinde? Und da gibt es noch viel, viel mehr Fragen. Also, zum vollen Kommen können wir hier in der Gemeinde. Wenn du fehlst, dann fehlt etwas sehr, sehr Wichtiges. Zurück zu der anderen Bedeutung, um die ich mich vorhin noch etwas herumgedrückt habe. Die hieß ja, Vollkommenheit ist ein Zustand, der sich nicht noch weiter verbessern lässt. Verlangt das Gott von uns, so zu sein, so einen Zustand zu erreichen? Ich denke nicht. Gott weiß um unsere Schwachheit und dass wir ihn immer und immer wieder enttäuschen. Dennoch hält er fest zu uns und baut uns immer wieder neue Brücken, über die wir zu ihm gehen dürfen. Er schenkt uns, was uns fehlt. Nur bei Gott selbst gibt es Vollkommenheit in den Formen vollkommene Liebe, vollkommener Frieden, vollkommene Freiheit und vollkommene Wahrheit. Aber bevor wir uns diesen Begriffen nähern, hören wir ein Lied von Danny Platt. Er hat das Lied selbst geschrieben und hat auch ein paar einleitende Worte dafür, die ich euch gerne vorlesen möchte. Also er schreibt, vor einiger Zeit flog ich nach Oslo. Der Freund, den ich dort besuchen wollte, hatte mich in ein Restaurant eingeladen. Er sagte mir am Tag zuvor, ich sollte meine beste Kleidung anziehen, da es ein sehr vornehmes Lokal ist. Tatsache war, dass es sich um das Lieblingsrestaurant der norwegischen Königin und des norwegischen Königs handelte. Weil ich aber selbst nur auf einen Kurzbesuch eingestellt war, hatte ich nicht die passende Kleidung dabei. Das Einzige, was ich mitgebracht hatte, waren Jeans und T-Shirt. Mein Freund lachte, als ich ihm das erzählte. Er meinte, das wäre kein Problem. Der Eigentümer des Restaurants sei ein persönlicher Freund von ihm und deshalb würde er bezüglich meiner Kleidung ein Auge zudrücken. Er würde mich als willkommenen Gast ehrenvoll bedienen. Diese Begebenheit erinnert mich daran, dass Gott uns um Jesu Willen annimmt. Wir kommen in seine wunderbare Gegenwart in unseren schmutzigen, zerrissenen Kleidern. Wir kommen mit unseren Fehlern, unserem Versagen und unseren Sünden und in Jesu Namen werden wir von Gott angenommen und wie seine Ehrengäste, wie Freunde behandelt. Auch wenn ich dreckig und unmöglich erscheine, nimmt Gott mich an, wäscht mich und kleidet mich neu. Um Jesu Willen gewährt er mir Zutritt in seine wunderbare Gegenwart. Und nun hören wir das Lied.
Schaust du mich an, da ist nichts in mir, das vor dir bestehen kann. Doch du empfängst mich mit Barmherzigkeit und kleidest mich in Gerechtigkeit. Deine Heiligkeit. In dich, deine Heiligkeit, sehe ich das Lamm, wie geschlachtet für mein Schuld am Kreuz stand. Du empfängst mich mit Barmherzigkeit und kleidest mich in Gerechtigkeit, im Licht deiner Heiligkeit. in mich deine Heiligkeit. Hier stehe ich. Ich erhebe mein Haupt zu dir und preise dich. Denn du empfängst mich mit Barmherzigkeit und reinigst mich in Gerechtigkeit, in Licht deiner Heiligkeit. In Licht deiner Heiligkeit schaust du mich an. Nichts in mir, das vor dir bestehen kann. Doch du empfängst mich mit Barmherzigkeit und kleidest mich in Gerechtigkeit, im Licht deiner.
Frieden, vollkommene Freiheit und vollkommene Wahrheit. Fangen wir mal mit der Wahrheit an. Etwas kann vollkommen richtig sein und dennoch nicht wahr, weil es nicht vollständig ist oder weil die Liebe fehlt. Als Jesus auf die Pharisäer traf, die ihm die Ehebrecherin brachten, traf Wahrheit auf Richtigkeit. Was die Pharisäer in ihrer Anklage über die Frau sagten, war alles richtig, aber es fehlte die Liebe. Nur die macht aus Richtigkeit Wahrheit. Und die Liebe ist in Jesus und darin ist er vollkommen und auch die Wahrheit ist in ihm personifiziert. Was wir selber wahrnehmen und für wahr halten, ist immer subjektiv geprägt. Weil Jesus aber die Wahrheit in Person ist, ist nur bei ihm objektive, vollkommene Wahrheit zu finden. Mahatma Gandhi hat gesagt, Wahrheit ist die einzige vollkommene Beschreibung Gottes. Vollkommene Freiheit, das ist ein Thema, das mich immer wieder verfolgt. Ich bin immer ganz verzweifelt, wie oft ich damit konfrontiert werde, dass Menschen, die mit Gott nicht so viel zu tun haben, glauben, dass ja, Gott zu folgen und seine Gesetze zu halten, dass das die Freiheit beschneiden würde. Und ich sage immer, das Gegenteil ist der Fall. Als Indiz für die Beschneidung der Freiheit werden immer wieder die Gebote angeführt, so nach dem Motto, dies ist verboten und das und jenes, das schränkt doch die Freiheit ein. Hast du dich schon mal gefragt, warum die 10 Gebote mit den Worten eingeleitet werden, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit oder herausgeführt und aus der Sklaverei befreit hat? Was hat das mit den Geboten zu tun? Warum steht gerade dieser Satz einleitend und unmittelbar davor? Die Antwort liegt auf der Hand. Es geht bei den Geboten um Freiheit. Bei manchen Geboten ist es ganz deutlich, dass auch schon unser ziviles Strafrecht dafür sorgen würde, dass wenn wir sie verletzen, im Gefängnis landen würden. Beispielsweise, wenn wir jemanden ermorden. Bei anderen Geboten geht es um eine andere Art von Freiheit. Das Sabbatgebot zum Beispiel bewahrt uns davor, dass uns der Alltag und die Arbeit Tag aus und Tag ein ersticken würde. Sehr interessant finde ich zu hören, dass die Formulierung im Urtext, du sollst nicht, mit der ja viele Gebote anfangen, auch die Übersetzung, du wirst nicht erlaubt. Das heißt doch im Klartext, dass es Verheißungen sind, wohin uns Gott entwickeln möchte. Wenn du mit Gott eng verbunden bist, dann wirst du das alles befolgen, aus Liebe. Und er wird dir mit dieser Freiheit auch inneren Frieden schenken. Vollkommener Friede. Manchmal singen wir hier das alte Lied, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, das macht die Seele still und friedevoll. Dass Jesus den Weg weiß, nein, dass er selbst der Weg ist, das ist doch schon eine tolle Sache. Es ist an uns, ihm zu vertrauen und ihm zu folgen. Und trotzdem tun wir das ganz oft nicht, bevorzugen unsere eigenen Wege. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, klingt schon, als wenn ich noch älter wäre, als ich schon bin, sehe ich ganz deutlich die Spur von Jesus darin. Ich sehe ganz deutlich, was er mit mir vorhatte und hat. Und dann frage ich mich, wie funktioniert das eigentlich? Wie war ich eigentlich ohne ihn? Habe ich dann den Plan einfach kaputt gemacht? Warum erkenne ich trotzdem rückblickend seinen Plan mit mir? Ich erkläre mir das so. Wenn ich Gottes ersten Plan ignoriere und einen anderen Weg einschlage, dann legt er mir einen zweiten Plan hin. Heutzutage nennt man sowas wohl einen Plan B. Und wenn ich den nach einer Weile schon wieder nicht befolge, hat er Plan C für mich und immer so weiter. Er lässt nicht nach, immer wieder eine neue Brücke für mich zu bauen, die mich letztendlich zu ihm führen soll. Und dabei lässt er mir Schritt für Schritt die Freiheit der Entscheidung. Aus Liebe lässt er mich nicht los. Und aus Liebe gibt er mir immer wieder eine neue Chance, mit ihm zu leben. Aber ebenfalls aus Liebe lässt er mich frei entscheiden. Liebe zwingt nicht, sonst wäre es keine Liebe. Da spielt Gott seine Allmacht nicht aus. Jesus selbst sagt, dass er sanft und demütig ist. Darüber staune ich immer wieder. Wie viele andere Adjektive wären möglich gewesen, hätten sich geradezu aufgedrängt. Doch er wählt zu seiner Charakterisierung zuerst diese beiden, sanft und demütig. Wie viel Frieden ist darin? Und auch zum Thema Frieden finden wir ganz viele Verheißungen in der Bibel. Zum Beispiel in Römer 8, Vers 6. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Das sind so schöne Geschenke, die er für uns hat. Leben und Frieden. Wahrheit, Freiheit, Frieden. Bevor wir zur Liebe kommen, eine kleine Begebenheit aus der Bibel. Da kommt ein Mann zu Jesus, die Bibel nennt ihn den reichen Jüngling. Und er interessiert sich dafür zu erfahren, wie er vollkommen werden kann. Er sagt, er habe alle Gebote befolgt und fragt, was muss ich sonst noch tun? Jesus sagt zu ihm, wenn du in deiner Liebe zu deinen Mitmenschen vollkommen und ungeteilt sein willst, dann geh, verkaufe alles, was du besitzt und gib das Geld den Armen. So wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann komm und folge mir. Und wie hat der reiche Jüngling darauf reagiert? In Vers 22 steht es, als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte großen Grundbesitz. Daran hing also sein Herz. Und so kann Besitz zu Ballast werden. Ein Ballast, der ihn zurückhält und der verhindert, dass er Jesus nachfolgt. Das hat Jesus genau erkannt und spricht es kompromisslos an. Und er weiß auch ganz genau, was bei dir los ist. Gib dir nicht den heile Weltanschein. Bei niemandem von uns ist wirklich heile Welt. Also fahr keine Kulissen auf, versteck dich nicht dahinter, das wäre falsch Zeugnis. Sondern such dir lieber jemanden, den du hinter deine Kulissen schauen lässt, der sich für dein Leben interessiert und der sich auch nicht von deinen Schwächen abschrecken lässt. Das ist ein Geschenk des Himmels, wenn du so jemanden hast, der sich nicht an deiner Unvollkommenheit stört, sondern darum weiß, dass es hier auf der Erde immer so bleiben wird und dennoch mit dir gemeinsam versucht zu wachsen. Auch in der Bibel ist nicht immer heile Welt, deswegen mag ich dieses Buch so gerne. Die Menschen, von denen da berichtet wird, sind aus sich heraus alle unvollkommen, wie du und ich. Und dennoch hat Gott Großes mit ihnen vorgehabt und auch umgesetzt, wie mit dir und mit mir auch. Und so werden Schwächen auch in der Bibel gar nicht erst verschwiegen. Ich liebe Gott so sehr, weil er sich von dieser menschlichen Schwäche einfach nicht abschrecken lässt. Das macht für mich auch die Bibel so glaubwürdig. Das sind echte Menschen. Das hat was mit meinem Leben zu tun. Das hat was mit meinen eigenen Schwächen zu tun. mit meinem Versagen, aber auch mit meinem Siegen in Gott. Er selbst, Gott, ist vollkommen. Dazu finden wir viele, viele Bibelstellen. Drei davon möchte ich gerne mit euch lesen. Zuerst eine im Alten Testament. Die finden wir im 5. Buch Mose 32, Vers 4. Vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist ein Fels. Auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht. Er ist gerecht und treu. Und diese Ansicht zieht sich durch die ganze Bibel. Exemplarisch mal noch eine Stelle aus dem Neuen Testament, Jakobus 1, Vers 17. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Und die dritte Stelle, die hat es nun wirklich in sich. Die finden wir in Hebräer 10, Vers 14. Denn durch dieses eine Opfer hat er alle, die er heiligt, für immer vollkommen gemacht. Versteht ihr? Wir sind gemeint. Gott heiligt uns schon jetzt. Weißt du, was das bedeutet? Dadurch kommt und ist bereits alles in Ordnung, auch das, was nicht in Ordnung ist oder zu sein scheint. Gott kennt unsere Unvollkommenheiten, unsere Macken und unsere Schwachstellen. Und trotzdem findet er uns rundum toll. Er liebt uns und vervollkommnet uns. Einen schönen Satz habe ich gefunden, der das wunderbar beschreibt. Angeblich ist er von Otto Flake. Ich finde, er könnte genauso gut von Gott sein. Er heißt, Liebe ist der Entschluss, das Ganze eines Menschen zu bejahen. Die Einzelheiten mögen sein, wie sie wollen. Und diesen Entschluss hat Gott gefasst und steht dazu felsenfest, egal was passiert. Was für ein Vorbild. Wir neigen ja dazu, auf die Flecken zu gucken. Da kann eine Tischdecke blütenweiß sein und dann hat sie einen kleinen Fleck. Wo gucken wir hin? Woran stören wir uns? Und genauso schauen wir auch oft Menschen an. Gott freut sich an dem, was gut ist, und den Rest durchstrahlt er mit seinem Licht. Und damit sind wir auch schon voll beim Begriff Kompromiss. So verstehe ich Gottes Kompromissbereitschaft. Er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Wenn du das Wort Kompromiss in der Bibel suchst, wirst du es nicht finden. Das gibt es dort nicht im Singular und auch nicht im Plural. Vielleicht, weil es ein Wort ist, das auch eine negative Seitung, eine negative Deutungsmöglichkeit innehat. Man spricht ja auch von faulen Kompromissen oder von Kompromissen, wo beide Seiten verlieren. Und auch das hässliche Wort kompromittieren stammt daher. Dies sind nicht die Kompromisse und auch nicht die Handlungen, die Gott macht. Er macht Zugeständnisse aus Liebe zu den Menschen. Er drückt damit seine Wertschätzung aus. Ist es denn nicht so, dadurch, dass man dem anderen Raum gibt und nicht auf dem eigenen Recht besteht, zeigt dies doch eine liebevolle Haltung, eine Haltung voll Demut. Machst du es selbst nicht genauso mit deinen Kindern? Du weißt, was für sie besser wäre, und dennoch lässt du sie sich ausprobieren, schenkst Freiheit und Entfaltung. Gott lässt sogar mit sich handeln, wie die Beispiele von Mose oder Lot zeigen. Das hätte er überhaupt nicht nötig, und er tut es doch. Das ist Wertschätzung und vorbildhaft für uns. Kompromiss heißt, auf jemanden zugehen, ihm die Hand reichen, sich überwinden, dem anderen zuliebe, um gemeinsam weitergehen zu können, neue Erfahrungen und neue Wege bestreiten. Kompromiss heißt auch, die Perspektive zu wechseln, den anderen wichtig nehmen, durch seine Brille zu schauen, auf das Gemeinsame achten, Hindernisse abbauen, Gräben zuschütten und, wie Gott es immer wieder macht, Brücken bauen. Ein Kompromiss ist etwas Sanftes, vermeidet unnötige Härten und hat ein gewinnendes Wesen. Ich glaube ja sogar, dass man damit oft mehr gewinnt als das, was man im Zugeständnis hergibt, weil auf diesem Verhalten Segen liegt. Wenn bislang der Kompromiss eher in positiven Farben geschildert wurde, muss nun aber auch die andere Seite beleuchtet werden. Man könnte hier von den Versuchungen oder den Grenzen des Kompromisses sprechen. Zurück zu der Geschichte mit dem reichen Jüngling. Der junge Mann hatte ein Ziel. Er möchte vollkommen werden. Dafür tut er schon einiges. Er hält die Gesetze und man kann sicher sein, er hätte auch etwas von seinem Reichtum abgegeben. Ganz bestimmt den Zehnten, also 10%, vielleicht sogar die Hälfte. Aber so konnte er das Ziel nicht erreichen. Die Vorgabe Jesu ist eine andere. Und weil es nicht wirklich möglich war, mit dem Kompromiss das Ziel zu erreichen, blieb ihm letztendlich nur die Trauer. Angesichts der Forderung Jesu war sein Kompromiss nicht möglich. Man darf einmal annehmen, dass vielleicht auch Jesus ein bisschen versucht war. Man stellt sich vor, er war mit seinen Jüngern unterwegs und hier traf er auf einen, der auch ein potenzieller Jünger hätte sein können. Er war richtig gutwillig, er hielt die Gesetze ein und zudem war er auch noch reich. Was hätte man daraus machen können? Es mag also eine verlockende Versuchung gewesen sein, einen Kompromiss zu finden. Also zum Beispiel den Mann, der noch nicht so weit war, sich von seinem Geld zu trennen, anzubieten, er soll erstmal einen Teil seines Reichtums abgeben und dann würde man weitersehen. Aber dieser Kompromiss war mit der Idee der Vollkommenheit nicht vereinbar. Es geht immer darum abzuwägen, was das höhere Gut ist. Hier irdische, also vergängliche, gegenüber ewigen Schätzen im Himmel. Ein anderes Beispiel sind die Sabbatheilungen. Die verdorrte Hand in Matthäus 12 und die Heilung der gekrümmten Frau in Lukas 13. Die zweite Begebenheit ist überschrieben mit der Frage, was gilt mehr, der Mensch oder die Vorschrift? Und die erste Begebenheit trägt den Titel Gesetzlichkeit oder Liebe. Und Jesus beantwortet diese beiden Fragen durch sein Handeln zweifelsfrei. Zugunsten des Menschen und zugunsten der Liebe. Fassen wir also zusammen. Kompromissbereitschaft ist ein Ausdruck der Liebe, der Wertschätzung und der Hinwendung zu den Menschen. Kompromisse haben ihre Grenzen dort, wo sie in Beliebigkeit abrutschen würden. Gradmesser dafür sind diese. Solche Kompromisse orientieren sich an der Wahrheit, also gute Kompromisse orientieren sich an der Wahrheit. Sie sorgen für Frieden, schenken Freiheit und führen letztendlich zum Guten. Vollkommenheit beginnt dort, wo man seine eigene Unvollkommenheit erkennt. Was uns fehlt, schenkt uns Gott. Wenn wir uns beschenken lassen und diese Annahme nicht verweigern, weil wir uns mit unserer Selbstsucht so sehr im Wege stehen. Gott möchte, dass wir, auch du, zu seiner Familie gehören. Dass wir, auch du, Teil des Leibes Christi sind. Damit weitere Menschen in uns und in dir Jesus entdecken können und dadurch mit ihm in Berührung kommen, Teil seiner weltweiten Gemeinde werden. Wie geht es dir in diesem Moment? Wo stehst du? Was nimmst du für dich mit? Erkennst du deine Unvollkommenheit? Willst du versuchen, sie aus eigener Kraft zu beseitigen? Hast du es vielleicht sogar schon versucht und bist verzweifelt, weil es nicht gelungen ist? Lass dich doch beschenken. Am besten jetzt, in diesem Moment. Lass Jesus rein in dein Leben. Mach die Augen auf und entdeck die vielen Brücken, die Gott für dich baut. Und geh rüber. Jesus wartet auf dich. Er streckt dir die Hände entgegen. Ergreif sie einfach. Jetzt. Amen.